Ja, dann wollen wir anfangen. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen. Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 31. Um diesen einen Vers geht es eigentlich. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Kommt ihr selbst allein an einem öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn derer, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Das Thema heute ist: Halte die richtige Balance. Halte die richtige Balance. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eigentlich Balance bedeutet. Also früher, wo wir klein waren, da haben wir so ein Spiel gespielt, als Jungs auch. Da war so ein Balken und da mussten wir rübergehen. So, und wenn man da auf so einem Balken steht und der ein bisschen schmal ist, dann wird's schwierig. Heutzutage mit meiner Erkrankung, durch diese Erkrankung, die ich habe, ist meine Balance nicht mehr so gut. Ich glaube, ich werde heute darunter fallen. Aber früher konnte ich das. Aber wenn man auf einer Seite zu viel Gewicht hatte, dann ist man runtergefallen. Seilartisten, die haben ja auch so eine große Stange und damit können sie ihr Gleichgewicht halten. Bloß wenn die so machen, dann gehen sie runter. Wisst ihr, Geschwister, in unserem Leben ist es so, der Mensch besteht ja nur aus Leib. Stimmt das? Nee. Sondern der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. Ich möchte vielleicht etwas sagen zum Thema Geist, Seele und Leib. Ich möchte darüber jetzt keinen großen Vortrag halten. Was ein Leib ist, das wissen wir. Das hoffe ich zumindest, dass wir das wissen. Das kann man greifen, das sind wir. Das ist unser Körper, je nachdem. 1,80 groß, 110 Kilo oder wie auch immer. So, das ist unser Körper. Aber Geist und Seele ist schwieriger. Das griechische Wort für Geist nennt man Pneuma. Pneuma. Und das griechische Wort für Seele, Psyche. Da kommt das Wort auch Psychologie, die Lehre der Seele. Ja, Psychologie. Im Hebräischen ist das Wort für Seele ein Wort, das nennt man Nefesh. Und das hat unterschiedliche Bedeutung. Das ist ein Wort, das heißt Seele im Hebräischen, aber es hat unterschiedliche Formen. Die Wortverwendung für den Menschen hat immer eine intellektuelle Seite. Das heißt, wenn im Hebräischen das Wort Seele für den Menschen gebraucht wird, Nefesh, dann heißt es etwas Großes, Intelligentes, was mit Gott Kontakt aufnehmen kann. Es gibt auch das Wort Nefesh bei den Tieren. Die Tiere haben auch eine Seele im Hebräischen Nefesh. Aber da ist die hebräische Bedeutung nicht intellektuell. Das heißt, der Begriff Seele für Tiere ist nicht die Verbindung, die zum Beispiel der Mensch mit Gott aufnehmen kann. Es ist eine ganz niedrigschwellige Form von Intelligenz. Aber diese Form kann nicht Kontakt groß mit Gott aufnehmen. Das ist der große Unterschied von dem Wort Nefesh. Wenn das Wort Nefesh in Verbindung mit den Menschen kommt, ist das immer intellektuell. Das ist der Mensch, seine Seele. Man sagt auch, das ist das Individuum, das bist du. Mit Verstand, Gefühl und Wille. Das ist dein Wesen, wer du bist. Das nennt man Seele. Tiere haben auch eine Seele, aber nicht zu vergleichen mit der Seele eines Menschen. Ja, es gibt im Griechischen auch für den Begriff Seele manchmal die Möglichkeit, das zu tauschen. Also manchmal, wenn da steht, und meine Seele ist betrübt, könnte man auch übersetzen, mein Geist ist bis zum Tode betrübt. Das kann man oft wechseln, deswegen ist es schwierig. Man kann nicht genau sagen, hier ist jetzt Geist und da ist Seele, was manchmal auch wechselt. Und jetzt gibt es eine sogenannte Lehre der Trinität, nämlich, dass der Mensch Geist hat, Seele und Leib. Und man definiert das so, der Geist des Menschen ist der Teil, der mit Gott Kontakt aufnehmen kann. Die Seele bist du, das Individuum, das ist dein Verstand, dein Gefühl, dein Wille und der Leib ist der Leib. Und dann gibt es eine Lehre, die sagt, nein, es gibt keine Trinität, sondern es gibt ein Leib und dann gibt es eine Seele, die man auch Geist benennen kann. Und das bist du als Person. Ich möchte heute nicht diskutieren darüber, ob das jetzt das richtig ist oder das. Es gibt genügend Argumente für beide Sichten. Was ich denke, sage ich heute nicht, werde ich euch später mal in einer Bibelarbeit vielleicht mal sagen, habe ich, glaube ich, auch schon einigen gesagt. Für mich ist nur wichtig, dass wir verstehen, der Mensch, es ist wichtig zu verstehen, dass der Mensch ein Geist-Leib-Wesen ist. Es gibt nicht nur den Leib ohne Geist oder den Geist ohne Leib. Für die Bibel ist es so, als dieser Erdenklos, sage ich jetzt mal, den Gott ja geformt hat, erst als der Ruach Gottes hinein gepustet wurde, da entstand die lebendige Seele. Und deswegen ist es für uns so, wir leben in einer sichtbaren Welt mit unserem Leib, haben aber auch in uns einen geistlichen Bezug. Und das ist das, was manchmal schwierig ist. Das ist das, was wir aber verstehen müssen. Der Mensch ist nicht nur Fleisch und Leib, sondern er hat eine geistliche Ebene, die mit der unsichtbaren Welt eine Sehnsucht hat nach etwas, was nicht greifbar ist, was nicht dreidimensional ist. Und das ist letztendlich wichtig. Ohne die geistliche Verbindung zu seinem Schöpfer kann der Mensch eigentlich nicht sein wahres Menschsein leben. Und das ist das Problem, warum es so viel Not auch unter den Menschen gibt. Wir haben das Problem, dass wir alle im Leib leben, aber die meisten Menschen haben das geistliche Leben, das Leben mit Gott, nicht. Und das große Problem, was wir als Menschen haben, ist, wir merken, dass es alles zusammengehört. Das Problem ist nur, den Leib, wie gehen wir manchmal mit dem Leib um, auch nicht gut. Also zum Beispiel ist in der Bibel der Leib wichtig. Der Leib ist wichtig, auch unser Leib. Er wird zwar verwesen, aber Gott wird diesen verwesten Leib umwandeln in einen Auferstehungsleib. Und es ist wichtig, für Gott ist der Leib auch wichtig. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir mit unserem Leib um? Zum Beispiel ist es sicherlich nicht richtig vom Herrn, dass wir unseren Leib völlig vernachlässigen, so dass wir sagen, das ist mir alles egal, ich trinke jeden Tag jetzt 6 Liter Cola und hau jeden Tag 3 Torten in mir rein, ich wiege 180 Kilo, hinter mir die Sinnflut. Das ist sowieso nur der Leib, geht er sowieso irgendwann in diese Erde. Das ist nicht richtig vom Herrn her. Und wir wissen selbst, dass wir durch falsche Ernährung, das wisst ihr selber auch, die meisten Erkrankungen haben. Zuckerkrankheit und andere Erkrankungen ist oft durch falsche Ernährung. Und man könnte viel besser leben, wenn man die Disziplin hätte, sich vernünftig zu ernähren. Das Problem ist nur, dass wir oft gebundene sind, was Essen angeht. Man nimmt sich das vor, jetzt will ich mich richtig ernähren. Und es gibt ja so viele Sachen. Und wisst ihr, es ist nicht unwichtig, wie du mit deinem Körper umgehst. Und ich sage euch das wirklich, es ist wirklich, je älter ich werde, desto mehr mache ich mir darüber auch Gedanken. Es ist nicht unwichtig auch, was wir zu uns nehmen. Es gibt so viel schlechtes Essen, das nehmen wir einfach so in uns auf. Und es gibt so viele gute Sachen. Wir geben für gute Sachen, wenn es Klamotten gibt, geben wir viel aus. Aber wenn wir ein gutes Öl kaufen zum Beispiel oder andere Dinge, da sind wir geizig und wollen möglichst für 1,90 irgendwas kriegen. Da hast du auch nur Mist. Das Öl kannst du auch ausgießen. Nimm lieber Benzin, das ist genauso ungesund. Und wisst ihr, wir müssen uns diese Frage einfach stellen. Es gibt natürlich auch einen Körperkult, der ist nicht gut. Es gibt auch Leute, die vergöttern den Körper. Das will Gott auch nicht. Es gibt ja manche Leute, die achten auf jedes Gramm und keine Ahnung, die betreiben, für die ist ihr Körper ihr Gott. Und da ein gesundes Maß zu finden, zu sagen, ich habe nur diesen einen Körper. Und es wäre sinnvoll, mit denen gut umzugehen, weil einen zweiten gibt Gott ja nicht. Und wir merken das alle selbst, wie wir alle die Lasten tragen müssen, wenn wir mit unserem Leib verkehrt umgehen. Wenn wir zum Beispiel nicht genügend Schlaf haben, müssen wir uns nicht wundern, dass die Nerven durchgehen und der Körper Herzprobleme wir kriegen und andere Dinge. Essen wir den ganzen Tag nur Bauchfleisch, zentnerweise, müssen wir uns nicht wundern, dass der Cholesterinwert so hoch geht, dass wir kurz vorm Sterben sind. Und wir wissen das selbst. Ne? Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir viele Sachen machen, das ist ein Boomerang. Das kann jahrelang gut gehen und irgendwann kommt das. Und das wirst du dann merken, wenn du ein bisschen älter bist und dann kommen die Wehwehchen. Dann merkst du, dann erntest du, was du gesät hast. Aber es ist nie zu spät. Ich weiß zum Beispiel, das wissen Mediziner, dass wenn man 20, 30 Jahre geraucht hat, kann man, wenn man 3, 4 Jahre nicht rauchen, das wieder ein Stück weit rückgängig machen, sodass die Lunge fast wieder in Normalzustand ist. Aber es ist natürlich schwer, wenn jemand 20, 30 Jahre raucht, plötzlich aufzuhören. Das wissen wir alle, ne? Aber es ist nie zu spät. Und man kann für seinen Körper auch was tun. Nicht jeder muss jetzt einen Marathon laufen. Guck mal, wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, das waren alles Leute, die waren unterwegs. Das waren Wanderer, Nomaden. Die sind viel gewandert. Und wir bewegen uns nicht mehr und deswegen sind wir auch so krank und deswegen sind wir auch so depressiv. Das hat einen Zusammenhang, wie ich mit meinem Leib umgehe und auch wie es auf der Seele, komme ich nachher drauf. Jeden Tag eine halbe Stunde spazieren ist das beste Mittel, was es gibt. Muss auch nicht jetzt Walking unbedingt, das ist auch gut. Walking ist zum Beispiel für den Körper gesünder als Joggen, weil das die Knochen entlastet. Das ist Jesus, die sind viel gewandert. Guck dir mal die Wege von Paulus an. Die sind 20, 30, 40 Kilometer spazieren gegangen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns halte die richtige Balance. Wir bestehen aus Geist und Seele und Leib. Und ich betone jetzt einfach mal den Leib so ein bisschen, weil ich euch so einfach da, schauen wir darauf. Was machen wir damit? Nimm dir diese Zeit. Gott hat dir nur diesen einen Leib gegeben. Das wirst du dann merken, wenn du im Krankenhaus bist mit einem Herzinfarkt. Dann überlegst du, wäre ich doch mal am Tag 20 Minuten spazieren gegangen im Volksbock oder wo auch immer. Es hätte mir besser getan. Mach's aber nicht erst nach dem Herzinfarkt. Fang du morgen damit an. Verzichte vielleicht mal auf einige Sachen und fang mit 10 Minuten an, dass du sagst, ich gehe jetzt 10 Minuten mal ein bisschen spazieren. Anstatt mit dem Bus zu fahren, zu Fuß zu gehen oder was auch immer. Es wird dir danken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich zum Beispiel nutze dieses auch, dass ich, wenn ich da meine Spaziergänge mache, ist einmal gut, wenn man sich bewegt und es ist eine Erholung. Ich bin Gott so dankbar, dass ich in der Nähe von diesen Gruppen unter See leben darf. Es ist ein Paradies. Und das tut mir gut. Und auch achte in Zukunft wirklich vielleicht nochmal neu darauf, wo kann ich Dinge ändern? Du musst dich nicht wundern, wenn du abends nicht schlafen kannst, wenn du vorm Schlafengehen nochmal 2 Schnitzel isst. Kann keiner von uns schlafen. Es ist auch gut, dass wir sagen, vielleicht nicht so spät noch viel essen, weil dann werde ich nicht gut schlafen, dann werde ich nicht ausgeschlafen sein und am nächsten Tag bin ich wie geredet. Wir merken, viele Probleme, die wir im Leben haben, machen wir uns selbst. Und du wirst merken, nicht vielleicht gleich morgen, aber irgendwann übermorgen wirst du merken, dass diese ungesunde Lebensweise dich vielleicht früher 3 Meter unter die Erde bringt, als Gott es eigentlich möchte. Es kann sein, dass du durch dein falsches Lebensverhalten früher sterben musst und du denkst, na, ich bin ja beim Herrn. Ich sage dir, ich weiß nicht, ob es der Wille denn des Herrn war. Vielleicht wollte er dich noch 10 Jahre länger haben, aber durch dein ungesundes Lebensweise musste er dich früher sterben lassen. Auch dafür müssen wir vor dem Herrn gerade stehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten. Und das Seele, das ist etwas, was durch den Sündenfall zerstört wurde. Jeder Mensch, sage ich immer, hat 6 Sinne. Jetzt sagen die, der ist verrückt geworden da vorne. Wir haben doch nur 5. Nein, nein, 6. Und der 6. Sinn ist der Sinn, das ist dieses Leben in Gott. Diese Spiritualität, nach dem Menschen sich suchen. Menschen suchen das im Okkultismus, in Esoterik, in anderen Religionen. Der Mensch ist orientiert an etwas, was nicht sichtbar ist, was außerhalb seiner Dimension liegt, weil er dazu geschaffen wurde. Und diese Leere hat jeder Mensch in sein. Und jeder will das füllen. Einige füllen das mit Drogen, andere mit Alkohol, einige mit was weiß ich was. Und Jesus sagt, die Sünde hat diesen 6. Sinn zerstört. Aber er ist da. Und der Einzige, der dieses erfüllen kann, dass du wieder richtig wahrer Mensch sein kannst, ist, wenn Christus in dein Leben kommt, dann wird diese Leere erfüllt mit seiner Gegenwart. Und jeder Mensch sehnt sich nach dieser Erfüllung des 6. Sinns. Jeder Mensch sehnt sich, weil er weiß, es gibt etwas Höheres als ich, es gibt einen Gott. Und jeder Mensch weiß, dass es mehr gibt als nur dieses Leben. Davon sagt die Bibel. Die Bibel sagt im Prediger, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und deswegen ist es einfach so, dass wir gucken müssen, wie pflegen wir unsere Seele? Was geben wir ihr zu essen? Alles, was wir aufnehmen, einige beschäftigen sich mit Übersinnlichen. Da müssen sie sich nicht wundern, wenn sie ständig Horoskope lesen oder sich besprechen lassen, dass denn der Feind, der Satan, auch sein Anrecht macht. Manche Christen, die beschäftigen sich mit ungesunder Lehre und kriegen dadurch auch geistlich Probleme. Das heißt, so wie das wichtig ist, dass mein Leib eine gute, gesunde Ernährung bekommt, so muss meine Seele eine gute, gesunde Ernährung bekommen. Und es gibt etwas, was das beste Nahrungsmittel für die Seele ist, was unschlagbar ist, wo alle Vitamine drin sind, alle guten Sachen. Hier. Die Bibel ist der Schlüssel für ein geistlich gesundes Leben. Kann es sein, dass du geistlich krank bist, weil deine Bibel eingestaubt ist? Wie viel Zeit investierst du für deine Seele? Wir machen uns Gedanken, welche Schuhe kaufe ich mir? Nichts dagegen. Welche Jacke kaufe ich mir? Nichts dagegen. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie geht's meiner Seele? Was gebe ich ihr heute zu essen? Ich glaube, wir haben heute alle was gegessen, auch geistlich. Und wie essen wir geistlich? Wenn ich zum Beispiel mich gesund ernähren will, im leiblichen Essen, dann muss ich mir Zeit nehmen. Jeder Arzt weiß das. Wenn man langsam und ruhig isst, ist es gut für den Körper. Wenn man schnell hektisch isst, ist nicht gut, kriegst Magengeschwüre von. Manche haben geistliche Magengeschwüre, weil sie so zwischen Tür und Angel die Losung lesen. Zwei kleine Verse und dann gehen sie los. Nimmst du dir auch die Ruhe und die Zeit und sagst, jetzt komme ich mal zur Ruhe von meinem Herrn. Jetzt redet Jesus zu mir. Wie liest du deine Bibel? Als Pflichtlektüre? Zwischen Tür und Angel? Oder ist es dir ein heiliger Moment, wenn du sie aufschlägst? Ich glaube, dass wir manchmal die Gefahr haben, dass wir unsere Bibel nur aufschlagen, um sie aufschlagen zu müssen oder zu wollen. Aber ob unser Herz wirklich in dem Moment auf Gott gerichtet ist, das bezweifle ich manchmal, zumindest in meinem Leben. Manchmal schlagen wir die Bibel auf, aber warum schlagen wir sie auf? Was ist unser Motiv? Wir können selbst im Geistlichen dort völlig merkwürdige Ansichten haben. Aber wir merken eins, unser Geist und Seele gehört zusammen. Das hat Auswirkungen. Es gibt sogenannte psychosomatische Störungen. Die Schulmedizin weiß seit ungefähr 20, 30 Jahren, dass es einen gewaltigen Zusammenhang hat zwischen seelischen Krankheiten und körperlichen. Man sagt nicht umsonst, diese Nachricht ist mir auf den Magen geschlagen. Kennt ihr das? Das wusste David schon in den Psalmen. Als ich dir meine Sünde verschweigen wollte, da verschmachteten meine Beine. Das heißt, er hat ein seelisches Problem, er hat Ehebruch begangen, er hat Not in seiner Seele und wo hat sich das geäußert? Auf seinen Körper. Ich würde mal behaupten, über 70% der körperlichen Krankheiten sind seelische Krankheiten. Und in der Seelsorge würde ich sie noch höher legen. Das hat einen gewaltigen Zusammenhang. Das weißt du auch selbst, oder? Sei mal zu Hause, geh mal eine Woche lang nicht raus, bleib nur in dein Zimmer, lüfte nicht, ess und trink nicht richtig gutes Zeug. Wie ist deine seelische Verfassung? Herrlich, oder? Wie fühlst du dich dann? Wie Kermit vor diesem Computerkurs und guckt, welchen Strick er sich zuerst rausnimmt, um sich zu erhängen. Kennt ihr das Bild? Versteht ihr? Überlegst, wie kann ich aus dem Leben rausgehen? Aber nimm dir mal Zeit und ess gut und geh spazieren und gehst ein bisschen angeln. Nimmst am Leben teil. Genießt auch ein Stück weit das Leben. Bist vielleicht draußen am Wasser. Wie geht's deiner Seele da? Viel besser, oder? Leute, das Thema ist ja heute, halte ich die richtige Balance? Wir neigen dazu, dass wir uns immer irgendwo in Extreme verlieren. Entweder wir sind dann nur noch geistlich und verlieren das Menschliche, oder wir sind nur noch menschlich und verlieren das Geistliche. Aber wo die richtige Balance ist, das möchten wir heute anhand des Wortes. Das war alles Einleitung übrigens. Jetzt geht die Predigt los. In diesem Text, Markus 6, was war denn da geschehen? Jesus sagt zu seinen Jüngern, Leute, kommt mal runter. Ruht ein wenig aus. Was war davor passiert? Das erste, was wir lesen, ist in Markus Kapitel 6. Ein paar Verse vor dem Vers 31. Da ist Jesus in Nazareth. Und in Vers 4 steht, Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Ausgerechnet dort, in seiner Vaterstadt Nazareth, konnte er nicht viel tun, weil die Leute ihn nicht angenommen haben. Und die Jünger waren ja da. Kennt ihr das? Wenn wir für Jesus unterwegs sind und glauben, das ist doch klar, dass man sich für Jesus entscheiden muss. Und dann sind wir unterwegs und versuchen Menschen, dass sie sich bekehren und die sagen, mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben. Das kann einen deprimieren, oder? Man spricht mit Menschen auf dem Sterbebett schon. Und denkt, jetzt wacht er doch vor auf und sagt, du, Mensch, Jesus. Und du merkst, ob du mit denen redest oder gegen der Wand. Es tut weh, oder? Es ist nicht einfach, wenn man merkt, dass man mit Jesus unterwegs ist und dass man denkt, das ist so normal, dass du den annimmst, es gibt keinen besseren als er. Und Leute sagen, der interessiert mich überhaupt nicht. Und du müsstest mal weniger Drogen nehmen mit deinem Jesus. Das ist doch vielleicht alles nur Hirnspinsterei, was du dir da vorstellst. Das kann einen ganz schnell ermutigen. Und die Jünger, die hat das nicht kalt gelassen, als sie gesehen haben, Herr, was machen die hier? Deine eigenen Brüder, sind die verrückt geworden? Die nehmen dich ja gar nicht an. Es ist immer wichtig, dass man die Bibel in Zusammenhang liest. Also erstmal der Unglaube in Nazareth. Und ich glaube, das hat die Jünger tief bewegt. Und dann lesen wir, dass er die Jünger aussandte. Markus 6, ab Vers 7. Und er ruft die 12 herzu und er fing an, sie zu 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und dann befiehlt er ihnen, dass sie da unterwegs sein sollen. Und sie zogen aus, Vers 12, und predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Was war denn da geschehen? Davor waren sie enttäuscht, weil sie dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Unseren Herrn Jesus nehmen sie nicht an. Dann sagt der Herr Jesus, jetzt geht ihr raus und predigt mit Vollmacht. Und die gehen raus, stellt euch das mal vor. Und Dämonen fahren aus Menschen aus. Schwerstkranke Menschen werden geheilt. Was ist in dem Moment, was passiert damit ein? Geistlich so, da bist du, hast du Überwind, oder? Du fährst irgendwo hin und plötzlich betest du und plötzlich, stell dir mal vor, ne? Menschen, die gequält wurden vom Satan, plötzlich betest du und die Macht ist gebrochen. Wow. Aber wisst ihr, alle, die in der Seelsorge für Jesus unterwegs sind, wissen, dass die Dienste an Kranken und Schwache und an Besessenen ein wichtiger Dienst ist, aber auch ein Dienst, der unglaublich viel Kraft kostet. Und wisst ihr, das weiß Satan auch. Mit anderen Worten, bevor diese Situation kam, als Jesus sagte, ruht ein wenig aus. Das heißt, die erste Position, sie sind mit Jesus unterwegs und Jesus wird abgelehnt. Das hat sie entmutigt. Dann gibt Jesus seinen Jüngern Vollmacht und sie treiben Dämonen aus und heilen. Und was passiert dann ganz leicht? Man schwebt. Ja, Jesus, wer bin ich denn? Auf mein Gebet werden Kranke heil. Wenn ich bete, werden Besessene frei. Herr Jesus, guck mal, was für ein gewaltiger Mann ich bin. Wisst ihr, was war geschehen? Es war ein kräftezehrender Dienst, hundertprozentig. Und dann passiert noch etwas. Ab Vers 14, und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden und sagte, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden. Und deswegen wirken die Wunderkräfte an ihm. Und dann geht es so weiter. Und wisst ihr, was dort passiert? Johannes stirbt, ne? Denn Johannes hatte den Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu heiraten, so. Und wisst ihr, dann wird ihm das nochmal neu bewusst. Auch Johannes ist ja auch nicht mehr da. Wer war denn Johannes der Täufer? Das war ein Cousin von Jesus. Aber der hat leider keine Vollmacht gehabt. Der lebte völlig in der Welt. Der war völlig weg vom Herrn. Stimmt er?
Nein.
Nee. Das war ein völliger, hingegebener Mann Gottes. Jesus sagt, der größte Prophet des Alten Testaments, er gehörte noch zur Zählung des Alten. Johannes war der größte Prophet. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Ja, der Wegbereiter des Herrn. Und wisst ihr, wenn so eine wichtige Person plötzlich nicht mehr da ist, kennt ihr das in eurem Leben auch? Also ich sage euch ehrlich, ich habe in meinem Leben auch so geistlich bevollmächtigt den Menschen gehabt. Nicht, die waren nicht vollmächtig, weil sie aus sich heraus, sondern durch die Hingabe an Christus. Und als die dann nicht mehr da waren, heute noch fehlt mir manchmal die Telefonate mit manchen Personen. Oder das Gebet mit manchen Menschen. Das ist nicht einfach, wenn ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter nicht mehr da ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nicht so einfach war für die Jünger. Und dann ist eine Riesenmenge. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und interessant ist, dass Jesus zuhört. Hört erstmal zu. Jetzt komme ich zu dem wichtigen dritten Punkt. Wie Jesus seelsorgerlich hilft, die geistliche Balance zu halten. Er hört erstmal zu. Er hört zu und lässt sie erstmal ausreden. Da steht nicht, wie lange die geredet haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die so viel erlebt haben, Dämonen ausgetrieben, Kranke, das haben die nicht so in 5 Minuten. Und der Herr hat zugehört. Und dann sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einem öden Ort und ruht ein wenig aus. Die Jünger, die haben vor lauter geistlicher Überdrehtheit gar nicht gemerkt, dass sie in einer großen Not sind. Es kann ganz leicht passieren in unserem Dienst, dass wir geistig so überdreht sind, dass wir glauben, wir sind auf einem guten Weg und wir sind kurz davor zusammenzubrechen. Und das Entscheidende tut Jesus. Er erkennt die Not und er spricht zuerst zu den Jüngern. Das ist die barmherzige Führung des Herrn Jesus, sein Hirtendienst. Er wartet nicht, bis die zusammenbrechen, sondern er spricht sie an und sagt, Jungs, kommt doch mal runter. Das ist herrlich, Johannes, dass du Dämonen ausgetrieben hast. Und Markus, finde ich super, dass du da die kranke Frau geheilt hast. Holt mal wieder Luft. Kommt mal wieder runter. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass wir von Dienst zu Dienst, von Aufgabe zu Aufgabe gehen, mit Jesus, für Jesus. Und unsere Seele ist schon lange Zeit irgendwo hinten. Es gibt ein Sprichwort der Indianer, die besagen, wir müssen in unserem Leben immer mal wieder Ruhephasen haben, sonst verlieren wir unsere Seele. Und das ist ein biblischer Gedanke. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du viel und aktiv für Jesus unterwegs bist, ist das super. Aber die gefährliche große Gefahr ist, dass du deine Seele aus den Augen verlierst und dass du vieles nicht mehr richtig verarbeiten kannst. Und dann ist so ein wichtiger Ruf des Herrn wichtig, dass er sagt, jetzt ruht mal. Wisst ihr, er spricht hier zu den Gläubigen. Er sagt, kommt ihr, wer ist ihr? Die zu Speisenden? Nein, seine Jünger. Das ist wichtig, bevor Jesus da dieses große Wunder tut, der Speisung, der 4 und 5.000, redet er erstmal zu seinen Jüngern, kommt ihr allein. Es braucht Momente, wo wir nur mit Gläubigen zusammen sein müssen. Wisst ihr, wenn wir immer in der Welt unterwegs sind mit den ganzen Ungläubigen, das kostet Kraft. Und deswegen sind so Freizeiten oder Bibelwochenende so gesegnet, wo man nur mit den Geschwistern zusammenkommt und wo man dann wirklich sich ganz auf Christus konzentrieren kann. Ich kenne so viele gläubige Geschwister, die die Wichtigkeit außer Acht gelassen haben, die Ruhe und die Einsamkeit auch mit Geschwistern wieder zu suchen. Und sie sind weggebrochen. Sie sind geistlich durchgedreht, sind völlig ausgerastet. Ich habe manchen sogar gemerkt und gesehen, der ist dann irgendwann in einer Nervenheilanstalt gelandet. Menschen, die waren, also ich wüsste nicht, ob einer überhaupt nur annähernd so gläubig ist, wie den ich jetzt im Gedanken habe. In einer Nervenheilanstalt, völlig geistlich umnachtet. Geschwister, lasst uns da aufpassen, dass wir immer wieder auch den Kontakt zu den Geschwistern suchen. Das bewahrt uns auch. Das bewahrt uns vor Hochmut. Das bewahrt uns auch vor falschen Ansätzen. Jesus nimmt die Jünger und sagt, Leute, jetzt kommt ihr mal zusammen und entspannt euch mal nur für euch. Jetzt kein Dienst, ganzen Dienst jetzt mal weg, jetzt ruht mal ein wenig. Und dann steht dort an einen öden Ort. Was bedeutet das? Wir brauchen Orte, wo wir ungestört und nicht abgelenkt auftanken. Es war ein öder Ort. Und wir brauchen manchmal öde Orte, wo Gott uns so alles wegnimmt, was uns immer so, wir sind ja so, und Jesus sagt, hallo, komm mal runter. Man kann so seine Seele überdrehen, dass wir es schon gar nicht mehr mitbekommen, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Kennst du das? Dass man so überdreht ist, dass man nicht zur Ruhe kommt. Man muss dann irgendwas machen, man muss immer in Gange sein. Man hat es verlernt, allein, still und ruhig vor Gott zu sein. Ich sage dir, wenn du nicht mehr allein und ruhig sein kannst, ist es ein Zeichen, dass deine Seele ganz, 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 ganz schwer krank ist. Vor euch steht jemand, der das gut kennt, wenn man seine Seele verliert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns vom Herrn auch diese Orte zeigen lassen, dass wir sagen, so jetzt mal Handy und alles aus. Ich weiß, wenn man viel für den Herrn unterwegs ist, das ist das Schönste, was es gibt. Die Gefahr ist nur, dass Leute einen ständig dann auch bombardieren. Kannst du mal, bist du mal, kennst du mal. Und wisst ihr, ohne dass wir es manchmal merken, werden wir ein Spielball der anderen Menschen. Und wisst ihr, jetzt passt auf. Die große Gefahr ist, dass wir dann nicht mehr uns vom Heiligen Geist leiten lassen, sondern aus dem Bedürfnis, den anderen den Gefallen zu erfüllen. Und dann können wir nicht mehr Nein sagen. Ja, wenn ich jetzt, ich war ja bei Fritz auch im Krankenhaus und jetzt ist der August da. Ja, da muss ich jetzt auch hin. Wo steht denn das in der Bibel? Wieso musst du auch dahin, wo August ist? Da können andere hingehen. Aber wisst ihr, was es ist? Ganz tief im Herzen, Sehnsucht nach der Anerkennung der Menschen. Oh, der Wilfried, der ist so toll. Der ist immer da. Ne? Und das ehrt uns doch, wenn ich jetzt Wilfried bin. Ne? Mensch, der Wilfried ist bei jedem. Oh, das geht wie Öl runter. Aber ich sag dir, wenn der Wilfried mal einmal nicht da ist, dann ist das gleich ein blöder Wilfried. Lass uns niemals abhängig sein von dem, was Menschen von uns wollen. Paulus sagt, verflucht ist der Mann, der sich abhängig macht von Menschen. Die Menschen, die werden immer über dich reden. Wenn du sie hilfst, reden sie. Wenn du sie nicht hilfst, reden sie auch. Deswegen, wenn du davon abhängig bist, dann tust du mir leid, lieber Mann und liebe Frau. Dann hast du in deinem Leben noch leider nicht viel gelernt. Die wichtigste Lektion im Leben, die man lernen muss, und ziemlich ganz früh, mach dich nie abhängig von irgendeinem Menschen, sondern sei nur abhängig vom Herrn Jesus. Das ist die größte Freiheit, die es gibt. Das ist so entspannt, wisst ihr? Ich weiß noch, als ich diese Lektion lernen musste, weil in Glanzzeiten habe ich so am Tag so viele Anfragen bekommen, da hätte ich Seelsorge am Tag, der Tag hätte 100 Stunden haben müssen. Und ohne, dass ich es gemerkt habe, hat der Feind mich so reingewickelt, dass ich da gar nicht mehr rausgekommen bin. Und dann hast du selbst ein schlechtes Gewissen. Ich muss doch aber jetzt dahin. Ich habe doch der XY auch geholfen. Wisst ihr, und irgendwann, der Herr kann ja auch ganz anders, ne? Der kann einen dann auch mal mit einem Herzinfarkt wegholen und sagt, jetzt ist Schluss. Warte nicht erst darauf, sei klug und sag: Herr Jesus, befrei mich von allen menschlichen Abhängigkeiten und lass mich nur noch abhängig von dir sein. Und ich möchte nicht den Applaus der Menschen. Das ist schön, wenn mal jemand sagt, schön, dass du da bist und ich habe mich so gefreut über deinen Besuch. Ja, ich habe mir das angewöhnt früher, wir müssen auch nicht so übergeistig, ne? Die Ehre gehört nur dem Herrn, so, ne? Nicht so überfromm spinnen. Ne? Dürfen wir sagen, danke, das freut mich. Und in dem Moment, wo ich das sage, danke, Herr Jesus, dass du mich hergeführt hast. Dann ist noch etwas da, was mich bewegt hat. Und sie fuhren in einem Schiff allein an einem öden Ort. Vers 32. Das überlesen wir oft so. Wo waren sie davor? Sie waren davor in Nazareth und überall auf den Straßen dieser Welt. Und plötzlich nimmt Jesus sie weg von der Erde, ab auf einen neuen Untergrund. Es geht jetzt ab auf ein Meer. Tapetenwechsel. Seelsorge Jesu. Und dann nimmt er sie in ein Schiff. Was waren denn das für Leute? Waren das Bäcker? Waren alle Fischer. Das heißt, er nimmt sie an einen Ort, er nimmt sie wieder hinein in ein Geschehnis, was sie von Kind auf kannten, dieses Schiff. Was will uns das sagen? Er nahm sie in ein Schiff, sie waren Fischer. Er nahm sie wieder mit in den normalen Alltag. Eine große Hilfe, geistlich nicht zu überdrehen. Perfekte Seelsorge des Herrn Jesus, oder? Er nimmt sie wieder mit und sagt, Fischer, Kollege, hallo, vergiss dein Leben nicht, du lebst denn auf dieser Erde. Entspann dich mal, schön, dass die Dämonen da ausgefahren sind, dass die Kranken heil werden. Aber hallo, du hast dich verloren. Und dann, als sie im Schiff waren, da haben sie wieder gemerkt, okay, hier waren wir, hier fangen wir die Fische und er hat sie weggenommen. Manchmal muss er uns auch wieder erden. Manchmal kriegen wir einen Anruf und die Frau ruft uns an, wir müssen noch nach Penny fahren, wir brauchen Zelda oder keine Ahnung was. Und wir ärgern uns. Ich bin hier gerade in einem wichtigen geistigen Gespräch und du mit deinen Zelda. Das sind so Momente, wo Jesus sagt, hallo, du hast nicht kapiert, die Frau will dich wieder erden. Komm mal runter, du Überfrommer. Entspann dich mal. Geschwister, und das ist so wichtig, dass wir da in dieser Balance bleiben. Dass wir uns vom Herrn auch diese Auszeit nehmen. Und wir brauchen auch mal wieder einen anderen Blick. Leute, wir können uns nicht immer nur mit schwierigen Fällen beschäftigen. Wisst ihr? Wenn wir später auch diesen Dienst machen wollen, mit diesen todkrank Geweihten. Wir können nicht 24 Stunden nur an den Sterbenden denken. Dann zerbrechen wir. Wir müssen uns für eine gewisse Zeit darauf konzentrieren. Und dann müssen wir auch wieder fröhlich sein, in die Stadt mal gehen, Eis essen gehen, angeln gehen, einen Radschlag machen oder was Sport machen oder keine Ahnung was. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir das nicht tun, dann überdrehen wir. Wenn wir nur noch geistlich denken, dann verlieren wir uns als Mensch. Manche sind so fromm, die kann man sich nicht mehr unterhalten. Jedes Wort ist nur noch die Bibel und 9 Bibelsprüche hinterher und dann fühlen sie sich auch noch cool. Es sind geistliche Spinners. Mit die kann man sich nicht mehr vernünftig unterhalten. Da sitzt man da und sagt, Mensch, mein Nachbar, der ist so schwer krank. Es muss alles an Gott vorbei. Rausschmeißen müsste man diesen frommen Schwätzer. Wenn wir das verlieren, dass wir nicht mehr Menschen sein können, dann haben wir uns verloren. Wir müssen wieder zuhören. Wir müssen auch nicht denken, dass ein Besuchsdienst nur dann gut ist, wenn wir 3 Stunden die Bibelarbeit mit dem machen. Entspann dich doch. Unterhalte dich mit jemandem 3 Stunden über was weiß ich was und freu dich, dass du in seiner Nähe bist und zeig ihm damit, du bist mir wichtig. Das ist mir völlig egal, ob du die Bibel liest oder nicht. Du bist mir wichtig als Mensch. Und dass wir nicht nach Hause fahren, wenn wir vielleicht jetzt nicht groß was machen. Weißt du, wir gehen vielleicht nach Hause. Was sagt denn Jesus? In Matthäus 24, 25. Wo warst du, als ich im Gefängnis war? Wo warst du? Ja. Und die sagten, du warst doch gar nicht da. Nee, ich war nicht da, aber mein Bruder war da. Ein Glas Wasser. Das heißt, wenn du mit ihm einen Kaffee trinkst, dann trinkst du Kaffee mit Christus. Langt das nicht? Wir müssen lernen, und das merken Menschen, ob wir sie lieben, weil sie so sind, wie sie sind, oder ob wir sie erst dann lieben, wenn sie so sind, wie wir sie haben wollen. Das hat aber mit Liebe nichts zu tun. Gott hat dich so angenommen mit deinem ganzen Schmutz und mit deinem ganzen unmöglichen Kram, genauso wie mich, aus Liebe. Das ist die wahre Liebe. Und ich glaube, das ist so wichtig, das mussten die Jünger wieder lernen. Leute, kommt mal runter, Markus, Johannes, Petrus, alle mal entspannt. Nicht immer von einem Event zum nächsten, Dämonen austreiben, Kranke, das kommt alles, aber entspannt euch mal, Fischer, wieder ins Boot, in Fischerboot rein. Kommt mal wieder auf den Erden. Wisst ihr, und dann passiert etwas Schönes, dann gibt's was Richtiges zu essen. Jesus ist doch der beste Seelsorger, oder? Der Herr hat sie angeguckt und hat gesagt, seit dem Unglauben in Nazareth haben sie schon Magenschmerzen vor lauter Angst. Dann haben sie die ganze Nacht mit den Besessenen und den Kranken verbracht, die haben noch gar nichts gegessen. Weißt du, wann die immer wieder richtig gut? Wir machen mal richtig ein cooles Essen. Und dann sagt Jesus, komm, wir essen mal wieder. Und dann essen sie. Seelsorge Gottes, ganz nüchtern, oder? Nicht obergeistig, tiefe Gebete. Nein, ganz entspannt. Ganz entspannt. Und sagt, komm, wir essen mal wieder was. Ich kann mir vorstellen, als ihr gegrillt habt, Michael, ist doch herrlich, oder? Wenn man da so grillt und da kommen Geschwister. Man kann sich über den Herrn und über alles unterhalten. Man hat besucht, es sind Menschen da, die einen lieben. Und das ist genau etwas, was der Herr hier macht. Gutes Essen. Ihr habt gleich, geht ja auch was Gutes essen, ihr Frauen, genießt das. Genießt das Essen. Das gesunde Essen hoffentlich, das ist ein gutes, gesundes Essen. Genießt es. Und das Letzte, die Jünger waren dann bei ihm und was passiert? Die Speisung der 4.000 oder 5.000. Jesus nimmt sie und interessant ist, davor hat er sie ausgesandt. Der Herr hätte jetzt auch sagen können, Petrus und Markus, jetzt übernimmt ihr das. Ihr habt die Dämonen ausgetrieben, ihr habt die Kranken geheilt, jetzt könnt ihr das auch vermehren. Nein, das war jetzt nicht dran. Die Jünger mussten wieder runterkommen von ihrer Geistlichkeit und mussten wieder Aufschauende werden auf Jesus. Und Jesus hat das Wunder gemacht, der Speisung. Nicht die Jünger. Und das müssen wir auch lernen. Wir neigen dazu, wenn wir irgendwas machen, dann sind wir die großen Heroes. Weißt du, wenn Gott dich gewaltig gebraucht, dann pass darauf auf, dass du nicht überhebst, sondern lass einen anderen den Vortritt. Wir müssen immer wieder uns von Jesus faszinieren lassen. Weißt du, die Jünger, die waren vielleicht, Jesus hat es ja gesehen bis ins Herz. Die haben vielleicht gedacht, wie groß sie schon sind. Oh, die Dämonen haben wir das ausgetrieben. Vielleicht haben Peter schon gedacht, Kurativ. Dämonen sind weg, die Kranken sind weg. Tja, Jesus, ich werde wohl doch der Leiter, den du dir vorgestellt hast. Weißt du, und jetzt nimmt Jesus ihn zur Seite und sagt, jetzt zeige ich dir mal, was ich mache. Siehst du das hier? Stinknormales Brot. Nicht viel, aber die ganzen werden davon satt. Und plötzlich haben die geguckt. Plötzlich merken sie, die kleine Vollmacht, die sie hatten, Herr, das ist ja alles nichts. Und dann haben sie so geguckt, das gibt's doch nicht. Und das will Jesus. Wenn wir als Gläubige, egal wie alt wir sind, und als Älteste oder wer auch immer, wenn wir nicht mehr Jesus bewundern, dann sind wir geistlich krank. Wisst ihr? Wir müssen wieder Jesus bewundern lernen. Und zum Schluss möchte ich euch das nochmal mitgeben. Achtet auf die richtige Balance. Es ist gut, Bibelstunden zu machen. Aber bitte nicht von Montag bis Sonntag den ganzen Tag. Dann werdet ihr geistliche Fettklöße. Ich sag's mal so. Sondern es muss gesund sein. Das, was du studierst, muss doch auch in deinen Alltag rein. Studier deine Bibel, ja. Aber vergess den Menschen nicht. Vergess das Praktische nicht. Zum Schluss möchte ich mit einem Beispiel nochmal schließen. Eine Mutter, die Feuer und Flamme für Jesus war. Den ganzen Tag nur über Jesus geredet hat und überall Jesus bezeugt hat, sitzt an ihren Schreibtisch und bereitet sich vor für die Frauenstunde. Und ihre kleine Tochter kommt mit einer Puppe in den Arm rein und will gerade ihr was sagen. Und sie sagt, Kind, ich kann jetzt nicht, immer störst du mich, wenn ich meine Bibelarbeit mache. Jetzt nicht, das ist, es gibt wichtiger, Jesus ist wichtiger, jetzt gleich, warte mal. Und sie schreibt. Und indem sie schreibt, sagt der Heilige Geist, du kannst schreiben, solange du willst. Ich werde gar nichts dazu tun. Habe ich das falsch gemacht? Ja. Leg mal sofort den Stift hin und guck mal, was dein Kind macht. Die Frau nimmt den Stift, legt ihn hin, guckt, macht die Tür so ein Stück weit auf und da ist das kleine Kind. Die letzte Träne lief noch so zusammen mit ihrer Puppe und bei der Puppe war die Hand da, kaputt. Und die Frau sagte, in dem Moment hat der Herr mir eine wichtige Lektion gezeigt. Menschen sind immer wichtiger als alles andere. Und nimm dir das mit. Nimm dir das mit. Es ist gut zu studieren und alles schön, wenn wir unsere Erbauungsstunde haben, ist alles wunderbar. Aber wenn wir geistliche Angeber werden und denken, weil wir jetzt in der Erbauungsstunde sind und gute Bibellehrer haben, dass wir jetzt die Größten sind, dann möge uns Gott diese Stunde sofort wegnehmen. Die Erbauungsstunde ist dann gesegnet, wenn du am Dienstag deinen Nachbarn die Tüten trägst. Dann hat die Erbauungsstunde das erreicht, was sie sein soll. Geschwister, lasst uns darauf achten. Und das wünsche ich euch von Herzen, weil ich etwas merke, auch in meinem Leben. Wir stehen alle so unter Druck. Und wir haben geistlich alle unsere Kämpfe. Du hast nur ein Leben. Du hast nur ein Leib. Achte in Zukunft darauf. Achte, dass du geistlich gut isst, aber auch leiblich. Sorg auch für Entspannung in dein Leben. Und nicht zu lange ausruhen. Da steht, ruht ein wenig aus. Wenn man zu lange chillt, dann kommt Müßiggang. Und Müßiggang ist der Anfang aller Laster. Wisst ihr, was ich mir zum Schluss höre? Wer hat mit Nervenproblemen hier drinne? Fast alle, ne? Ja. Ich darf euch mal sagen, ne? Ich bin ja auch so ein Nervenkranker. Wisst ihr, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man nervlich angeschlagen ist, braucht man Ruhe. Ich auch. Aber wisst ihr, was ich dann brauche? Ich brauche dann auch, dass ich wieder unter Menschen komme. Oder? Wenn du nervlich zu doll angespannt bist und bist nur noch für dich allein, dann hast du manchmal das Gefühl, als wenn die Wand und die Mauern dich auffressen. Oder? Kennt ihr das? Achte darauf, dass du auch wieder unter Menschen kommst. Und wenn wir jemanden kennen, der darunter leidet, dann holen wir den ab, nicht eine fette Bibelarbeit mit denen zu machen, sondern wir holen ihn ab und fahren mit ihm ein Tretboot. Und danach gehen wir mit ihnen Eis essen. Und danach umarmen wir ihn und küssen ihn und sagen, du bist wertvoll und ich hab dich lieb. Und ich würde dich mit dem Fahrrad wieder sofort abholen. Lass uns das mitnehmen. Halte die richtige Balance und achte darauf auf Geist, Seele und Leib. Amen.